Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, nachdem vorgestern der erste Teil der Playoff Preview/Review kam, kommt heute der zweite Teil, nämlich zur AFC und heute mit Dennis.
Ja, hallo, freut mich, dass es geklappt hat. Ein Teil ist abgehandelt. Die AFC steht jetzt noch aus. NFC waren viele Spiele dabei, die wirklich interessant waren. Da hatten wir auch den Upset mit den 49ers, die dann die Cowboys geschlagen haben, was jetzt von den Quoten her zumindest eine Überraschung war. In der AFC sah es ein bisschen uninteressanter aus, zumindest auf dem Papier. Aber ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal rein und schauen uns gleich mal die Spiele an, ob es dann wirklich dann so eindeutig war, wie das teilweise auf dem Papier aussah.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit eindeutig an. Ich würde sagen, wir gehen zum Chiefs-Bills-Spiel. Da waren die Spiele beider Teams eigentlich sehr eindeutig. Die Bills gegen die Patriots ein perfektes Spiel in der Offense hingelegt. Kein Field-Goal geschossen, kein Punt, jeder Drive ein Touchdown, bis man den Ball im letzten genielt hat. Gibt es so sehr, sehr selten. Ich weiß nicht mal, ob es nicht das erste Mal in der Playoff-Geschichte war. Bin ich mir jetzt gerade nicht
wundern. Ich habe eine Statistik gesehen, dass es das erste Mal seit 1950 war. Ich glaube, es liegt dabei daran, dass seit 1950 erst die Daten gesammelt werden. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein anderes Team schon mal geschafft hat. Das war wirklich absolut verrückt. Also wirklich, dass da Touchdown after Touchdown, jeder Drive ein Treffer sozusagen, hat man selten gesehen, hätte man auch sicher so nicht erwarten können. Weil die Patriots ja an sich eigentlich immer eine grundsolide Defense aufs Feld führen, Jahr ein und Jahr aus. Es war ja jetzt diese Saison eigentlich auch nicht anders. Wenn man sich die Stats anschaut von der Defense, waren sie sogar bei Points Allowed auf Nummer 2 und Yards Allowed auf Nummer 4. Und First Down Allowed sogar das beste Team. Und dass dann die Bills hier gut mit einem Heimspiel logischerweise, das ist natürlich ein Vorteil, aber trotzdem so abzurasieren, brutal.
Ja, Josh Allen geht aus dem Spiel mit 5 Touchdowns raus. Singletary hatte auch nochmal 2 Rushing, also da ging wirklich in der Offense halt einfach alles geklappt, aber auch die Defense war stark. Ich meine, mir fällt da der erste Patriots Drive ein, wo Mac Jones eigentlich einen wirklich guten Ball in die Endzone wirft und ich eigentlich schon aufgestanden bin, weil ich dachte, das wäre ein Touchdown und dann wird der da intercepted. Also das war ein Mörder-Pick von, ich glaube, es war Micah Hyde.
Ja, war's, ja.
Also, geniales Play. Und das war irgendwie auch sinnbildlich für den ganzen Abend. So, bei den Bills hat einfach alles funktioniert. In der Offense sowieso, aber auch in der Defense. Und bei den Patriots ist irgendwie, ja, sehr, sehr viel einfach schief gegangen.
Ja, kann man nicht anders sagen. Kam auch wenig Unterstützung über das Run-Game. Klar, du liegst dann eigentlich sofort von Anfang an hinten. Da muss man dann natürlich auch irgendwann anfangen zu werfen, aber das ist natürlich alles andere als ideal, wenn du einen Rookie-Quarterback hast, der sein erstes Spiel macht, beziehungsweise sein zweites, oder? Ja.
Ja, definitiv. Also Playoffs als Rookie sind sowieso immer kritisch, selbst wenn du einen Bill Belichick als Coach hast, der ja in meinen Augen sowieso beste Coach aller Zeiten ist, aber erstes Playoff-Spiel als Rookie ist immer schwer und unter solchen Umständen, ich meine, Mac Jones kommt, soweit ich weiß, aus Florida und das Spiel war bei, lass mich nicht lügen, ich glaube minus 18 oder minus 20 Grad, also das war ein sehr, sehr ungewohntes Umfeld auch für ihn, obwohl es in Foxborough ja jetzt auch nicht gerade warm ist, aber ja, da sind einfach viele Sachen zusammengekommen. Er hat ja auch nicht schlecht gespielt, so. Also geht er mit 2 Touchdowns, 2 Interceptions raus. Gut, der eine Pick, der von Micah Hyde, den kann ich nicht mal als Fehler ankreiden, weil.
Ja, der Ball war eigentlich gut geworfen, ja.
In 99 von 100 Versuchen ist das ein Touchdown. Von dem her, ja, bittere Niederlage, auch sehr deutliche Niederlage. Aber du hast mit Mac Jones den Quarterback, der auch gezeigt hat, dass er unter solchen Umständen dann nicht komplett auseinanderbricht.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, der Pick hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade auf zweites Spiel gekommen bin, wenn wir beim Wildcard-Weekend sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall erstes Spiel. Das ist richtig. Dafür war es in Ordnung. Ich denke, es hat auch keiner damit gerechnet, dass er überhaupt dieses Jahr schon die Patriots so anführen kann, dass er sie zu 10 Siegen führt. Weiß nicht, ob das in ihrem Long-Term-Plan so eingeplant war, dieses Jahr schon in die Playoffs zu kommen. Das nimmt man natürlich mit. Er hat dann die Erfahrung sich jetzt holen können gegen eine starke Bills-Defense, gegen ein starkes Bills-Team allgemein. Da kannst du auch mal verlieren, gerade wenn deine eigene Defense die Offense von den Gegnern überhaupt nicht stoppen kann. Und wenn halt dann irgendwann sogar die Situation ist, dass Allen einfach einen Ball wegschmeißen will und dann irgendwie trotzdem zum Touchdown wirft, ohne dass das beabsichtigt war. Er hat ja gesagt, den Ball auf Knox, das Play hat er eigentlich schon abgehakt. Und er frischt ihn halt dann doch irgendwie noch aus der Ecke raus. Also da ist wirklich alles gegen die Patriots gelaufen. Und dann muss man das halt auch irgendwie einfach hinnehmen und dann jetzt dann nächstes Jahr durchstarten. Ich denke, sie haben ein paar gute Leute, die Investitionen, die sie in die Offseason getätigt haben, haben sich zum Teil ausgezahlt. Born ja auch 2 Touchdowns gemacht. Die anderen Leute, die da jetzt gekommen sind, haben auch über die Saison gesehen, gerade was Tight Ends angeht, da haben sie ja aufgerüstet, schon ihren Impact gehabt. Sie haben ihren Quarterback gefunden. Ich denke, das war jetzt nach dieser Brady-Ära und dem Cam-Newton-Experiment das Allerwichtigste. Und jetzt kann man durchstarten in der Offseason. Vielleicht den ein oder anderen Veteran Wide Receiver noch ranholen. Ich denke da an Allen Robinson zum Beispiel oder an Chris Godwin. Wenn das dann noch dazu kommt, weil Wide Receiver draften ist ja nicht so Patriots-Spezialität, dann hat man auch noch eine ordentliche Anspielstation außerhalb von den Tight Ends, die nicht Nelson Aguilar heißt. Und dann kann da auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein Angriff stattfinden, um dann die Division zu holen und auch in die Playoffs wiederzukommen. Aber Stand jetzt ist es halt einfach so, dass die Bills zu stark sind.
Definitiv. Zu stark waren auch die Chiefs für die Steelers, außer du hast zu dem Spiel jetzt noch was zu sagen.
Nee, lass uns rüberhüpfen.
Ja, das Spiel hat spannend angefangen. Pittsburgh scored durch einen Forced Fumble, der dann von TJ Watt für einen Touchdown returned wird. Danach lief aber nichts mehr. 3 Touchdowns von Kansas. Patrick Mahomes, 30 von 39 für über 400 Yards, 5 Touchdowns. Ein Ball intercepted, der getippt wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich spiele das ja auch schon ein Weilchen her. Dazu noch Travis Kelce mit einem Passing-Touchdown. Das war auch ein sehr, sehr schönes Play. ja, einfach zu dominant, muss man ehrlich sagen. Die Defense hat am Anfang noch gut gegenhalten können. Aber da kam halt von der Offense auch absolut nichts. Big Bens letztes Spiel. Hat sich statistisch gesehen nochmal würdig verabschiedet. 2 Touchdowns, kein Pick. Aber ja, die Würfe waren halt schon nicht mehr so das Gelbe vom Ei.
Ja, und dabei war die Chance eigentlich da. Das war wirklich ein Spiel, wo ich gedacht habe, das könnte, wenn die Defense von den Steelers aufdreht, eine enge Kiste werden, wenn man es irgendwie schafft, das lange offen zu halten und die Chiefs dann irgendwie vom Feld drängt. Und genau das, so ging es eigentlich auch los. Also es war wirklich erster Drive Punt. Zweiter Drive Punt, danach eine Interception, danach kommt wieder ein Punt, dann kam der Fumble, dass die Defense sogar scored. Das Problem war, in der Zeit hat der Ball ja schon 5-mal hin und her gewechselt und das Problem ist, die Defense forced die Punts, forced einen Turnover, scored sogar, du liegst dann vorne und in der Zwischenzeit, wo du jedes Mal den Ball kriegst, war die Chance da, dass irgendwie schon auf 14, auf 21 zu 0 zu stellen und dann da ein richtig tiefes Loch zu schaufeln, aus dem sich dann Kansas City wieder befreien musste. So gehst du mit 7 zu 0 dann irgendwie ja, da fast in die Halbzeit gefühlt und denkst, ja, okay, das könnte dann in der zweiten Halbzeit, das können wir irgendwie noch so über die Bühne retten und das wird ein Low-Scoring-Game. Das Problem ist, die letzten 5 Minuten vor der Halbzeit dreht Kansas einfach komplett durch. 3 Touchdowns mit den letzten 3 Drives, dann gehst du eben nicht mit einem 7-0 in die Halbzeit, was dann irgendwie vielleicht der Plan war, das relativ konservativ knapp zu halten und auf die Defense zu vertrauen. Das ging eine ganze Zeit lang gut, aber dann Touchdown, 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 3 Stück vor der Halbzeit, die nächsten 3 Drives nach der Halbzeit auch 3 Touchdowns. Und dann hat wirklich Kansas City in 6 Drives hintereinander eine Touchdown erzielt und dann kommst du halt direkt auf die 42 Punkte. Und das Thema war durch. Also gerade der Drive dann nach der Halbzeit, man startet dann mit dem Ball und schafft es innerhalb von 4 Minuten schon wieder einen Touchdown aufs Board zu zaubern, was dann von 21-7 auf 28-7 erhöht. In dem Moment war das Spiel einfach vorbei.
Ja, dazu ist halt auch noch bitter, wenn die ganz sicheren Dinge nicht funktionieren. Najee Harris hat seinen ersten Fumble in seiner Karriere gehabt. Ganze Season Main Running Back gewesen, kein einziger Fumble. Jetzt im ersten Playoff-Spiel, gut, war eine unglückliche Situation, laboriert mit einer Armverletzung, ne, kriegt auf den Arm eine drauf, lässt den Ball los. Sollte trotzdem nicht passieren, logischerweise. Nochmal extra bitter an der Stelle. Aber im Endeffekt, die Steelers waren das Team, das eigentlich in den Playoffs nichts verloren gehabt hat. Das hat sogar Big Ben mehr oder weniger so gesagt. Es ist ein würdiger Abschied für eine große Karriere. Das muss man auch ganz klar so sagen. Von dem her, ich fand es okay. Das Spiel ist verdient so hoch ausgefallen. Aber wenig Überraschungen an der Stelle.
Ja, das ist halt eigentlich schade, weil genau das, was du ansprichst, man hat eigentlich keine Chance, also nutze sie. Ich glaube, das hat er so ungefähr in der Pressekonferenz vorher gesagt. Genau das wäre ja eigentlich möglich gewesen, weil am Anfang wirklich der Support von der Defense da war, dass die Offense halt dann so schwach unterwegs ist. Ist halt dann wirklich schade, weil wenn du da das Spiel in deine Richtung zerrst am Anfang schon, dann klar, Mahomes hat es jetzt auch in den Playoffs schon mal gezeigt, dass er aus solchen Rückständen noch zurückkommen kann, aber das macht er auch nicht jedes Spiel. Und ja, das ist halt dann zu dem Zeitpunkt, als Kansas City dann mal angefangen hat zu marschieren, konnten die Steelers einfach nicht mithalten und dann ist es halt auch wirklich so deutlich geworden, wie man es auf dem Papier auch erwartet hätte. Und ich denke auch, die Karriere von Big Ben, dass er es jetzt einmal geschafft hat, die Steelers überhaupt in die Playoffs zu führen, das sah ja lange Zeit auch nicht so aus. Das war ja auch auf den letzten Drücker, dass sie da noch reingerutscht sind. Das ist eigentlich schon eine Leistung an sich, weil das Team wirklich nicht mehr so gut ist, wie es mal vor 3, 4, 5 Jahren war, als er auch selber noch auf einem ganz anderen Niveau gespielt hat. Deswegen Chapeau, dass das überhaupt nochmal in die Playoffs ging, aber dass es dann jetzt one and done ist, das ja, alles andere wäre auch sehr überraschend gewesen.
Jetzt erwartet uns Sonntag auf Montag Chiefs gegen die Bills. Wer ist denn dein Favorit in dem Spiel?
Naja, zwischen Favorit und dem Team, das gewinnen wird, meiner Meinung nach müsste man vielleicht ein bisschen unterscheiden, weil klar, ich gehe schon davon aus, dass Kansas City als Favorit in dieses Spiel reingeht. Die haben einen guten Run hingelegt, was auch die zweite Hälfte der Season angeht, nachdem sie ja am Anfang doch arge Probleme hatten, haben jetzt ganz knapp den First Overall Seed verpasst mit den Titans da, die sich das geschnappt haben. Deswegen ist sicher auf dem Papier Kansas der Favorit. Ich glaube aber, und wir haben es beim College Football gesehen, dass so ein Rematch vielleicht doch wieder eine andere Story erzählt als das erste Spiel. Und das ist ja genau das Rematch von dem letztjährigen AFC Championship Game. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bills das dieses Mal schaffen. Ich weiß noch, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr dieses Spiel in der ersten Episode hatten, als ich das mit Victor zusammen gemacht habe und Yannick. Und wir da beide, alle drei, auf die Bills gesetzt haben und dann im Endeffekt bitter enttäuscht wurden. Aber da ging das Spiel eigentlich auch so los, wie wir gesagt haben, wie es laufen muss, dass die Defense da ist, dass die Special Teams da sind. Da haben die Bills auch am Anfang geführt und dann hat es Kansas City am Ende doch gemacht, weil eben das große Fragezeichen bei den Bills, wie immer, das Run-Game dann nicht gekommen ist. Jetzt hat Singletary ein ganz gutes Spiel gemacht und man hat auch in der zweiten Hälfte der Saison auf Bills Seite die Laufqualitäten von einem Josh Allen doch irgendwie schätzen gelernt und auch einzusetzen gelernt, dass man jetzt doch im Vergleich zu letztem Jahr eine zumindest vielseitigere Rushing Attack auf die Platte bringen kann. Dass jetzt Josh Allen natürlich auch noch seine Form von letztem Jahr wiedergefunden hat, was das Passing Game angeht, spielt natürlich auch in die Karten. Die Defense ist wieder sehr gut unterwegs. Deswegen wäre meine Vermutung tatsächlich, dass wir hier einen kleinen Upset, weil es gibt ja keinen klaren Favoriten, sehen werden, dass die Bills das Ding im Endeffekt holen.
Ich tippe eigentlich immer sehr ungern gegen Andy Reid und auch gegen Pat Mahomes, weil die beiden einfach Coach- und Spielerduo sind, die in meinen Augen jedes Spiel gewinnen können. Ich gehe aber auch mit den Bills. Vielleicht springe ich zu sehr auf den Josh Allen Hype Train auf. Aber was ich die letzten Spiele von dem gesehen habe, hat mich wirklich überzeugt. Und ich tue mich im Endeffekt, die haben zwei wirklich high-powered Offenses, die viele Punkte machen können. Aber ich sehe die Bills-Defense einfach deutlich vorne im Vergleich zu der Chiefs-Defense. Und ich traue der Bills-Defense zu, dass sie die Chiefs zumindest eine Weile oder lange unter Kontrolle halten. Nicht das ganze Spiel, das glaube ich nicht. Spätestens im vierten Viertel startet Pat Mahomes ziemlich sicher durch. Und da kommen dann wieder 14 Punkte, 17, was weiß ich. Aber ich glaube, dass sie die Offense lange unter Kontrolle halten können. Das sehe ich auf Chiefs Seite nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Buffalo früh in Führung geht, das Spiel dieses Jahr einfach rum ist. Weil wenn deine Defense nichts macht, dann holst du nicht auf. Und da sehe ich die Bills-Defense einfach zu stark für im Vergleich zu der Chiefs-Defense, dass du da wirklich ein großes Comeback starten könntest, wenn du mal 14 Punkte hinten liegst. Von dem her, ich gehe dieses Jahr mit den Bills, letztes Jahr bin ich mit den Chiefs gegangen. Mal schauen, ob ich wieder rechts habe.
Ja, es ist ganz interessant, dass du die Defenses ansprichst, weil wir ja schon öfter über die Kansas City-Defense gesprochen haben und ich sie ja schon öfter so als Big-Play-Defense betitelt habe. Und ich habe jetzt gerade auch noch so ein bisschen die Statistiken dazu, die das auch belegen. Und zwar sind sie, was Points Allowed per Game angeht, auf dem 8. Platz die Saison gewesen, lassen 21,5 Punkte zu pro Spiel. Wenn man sich dann aber die Yards Allowed anschaut, sind sie auf Platz 27. Also diese Differenz zwischen, wir lassen ganz viele Yards zu, aber dann schaffen wir es dann am Ende doch irgendwie so dieses Big Play zu verhindern und dann gehen die halt vielleicht mit einem Field Goal raus oder es wird dann halt doch noch aus, Midfield gepuntet im Vergleich zu dieser ganze Masse an Yards, die dann da irgendwie zusammenkommen. Das kannst du eigentlich nur erreichen, wenn du wirklich dann diese Big Plays hast, dass du, und das kommt halt daher, dass sie Namen haben, die du halt nicht das ganze Spiel unter Kontrolle halten kannst, die halt dann doch mal ihr eines Play machen. Aber das auf Dauer und sich darauf zu verlassen, dass dann immer die Leute da sind, wenn es passt, das wird irgendwann auch einfach seine Grenzen haben. Und ich glaube, dass die Bills jetzt das Team sind, wo die Grenzen dann auch erreicht sind. Gerade was sie auch sonst immer stark gemacht haben, dass die eine wirklich gute D-Line haben, die auch ordentlich Druck machen können mit Frank Clark, mit Jones. Das ist dieses Jahr auch nicht so gegeben. Sie sind nur auf Platz 29 gewesen, was die Sacks angeht. 31 Sacks dieses Jahr. Und ich glaube einfach, dass dieses Jahr wirklich dann der Punkt erreicht ist, wo die Defense dann dem Ganzen nicht mehr standhalten kann, was Buffalo da offensemäßig auf die Platte bringen wird. Und dass dann eben auch zu den vielen Yards dann auch wohl oder übel irgendwann die Punkte für die Bills kommen werden. Und auf der anderen Seite, klar, die Offense ist auch relativ gut wieder unterwegs. Man hat es auch irgendwie geschafft, den Abgang von Sammy Watkins jetzt so ein bisschen abzufedern. Da hat man ja mit Pringle einen Mann, der jetzt mittlerweile 5 Touchdowns in der Saison gefangen hat für über 500 Yards, so als drittes Rad mit Hartman zusammen, der auch 700 Yards gemacht hat, hinter den zwei großen Namen Kelce und Hill. Also das sieht schon ganz gut aus, was die Offense angeht. Aber die Bills haben auch eine wirklich gute Defense und auch gerade die Secondary da ist richtig ordentlich, dass man da auch doch ganz gut dagegen aufgestellt ist, glaube ich.
Ja, du hast es angesprochen, die Defense lässt viele Yards zu. Das heißt, im Endeffekt muss es dann in der Red Zone einfach funktionieren. Und Josh Allen ist wahrscheinlich einer der ekligsten Quarterbacks, gegen den du als Defense spielen kannst, wenn es um die Red Zone geht, einfach weil du bei ihm halt nicht nur Passing Game hast, sondern auch Running Game. Und der halt auch mal aus einem Broken Play einfach scramblen kann für einen Touchdown. Von dem her, ich sehe nicht kommen, dass die Chiefs Offense, Chiefs Defense die Bills Offense stoppt. Und dementsprechend.
Übrigens, Bills Defense, sowohl Points als auch Yards Allowed auf dem ersten Platz. First Downs und Third Down auch erste. Also, das ist wirklich schon die Top Defense in der NFL. Und dann könnte es auch für eine Patrick Mahomes angeführte Offense doch durchaus schwerer werden als sonst. Und ich glaube, dieses schwerer als sonst, dass dann eben nicht 6 Drives hintereinander gescored wird, wie es jetzt bei den Steelers der Fall war, sondern dass es vielleicht dann auch so geht wie da am Anfang, dass erstmal ein bisschen hin und her gepuntet wird, dann reicht das eigentlich schon aus, dass die Bills da vielleicht schon zuschlagen können, nicht so wie die Steelers. Wenn die Defense dann unterstützt, haben die Bills im Gegensatz zu den Steelers nämlich auch die Offense, die das dann bestrafen kann.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Spiel eigentlich soweit, außer du hast noch was, aber aus meiner Sicht können wir weitergehen. Die Titans hatten eine Bye Week, also reden wir noch über das Bengals-Raiders-Spiel. Ja, Cincinnati gewinnt 26-19, hat mich sehr gefreut persönlich, obwohl ich es dem Raiders-Coach auch echt gegönnt hätte. Aber am Ende gewinnen die Bengals. Wir hatten mal wieder Kontroversen. Hey, weil das erste Playoff-Spiel des Jahres muss direkt mit einer beschissenen Referee-Leistung starten. Ja, du pfeifst einen Ball ab, der in der Luft ist. Lässt einen Touchdown dann trotzdem zählen. Und ja, dann ist dein Statement auch noch im Endeffekt zusammengelogen und das Statement von der NFL dazu auch. Kritische Situation, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, ich verstehe auch nicht, wieso man das dann im Zweifel nicht einfach laufen lässt, weil du hast die ganzen Kameras und du hast alle Einstellungen eigentlich und dann kannst du es immer noch zurückpfeifen danach.
Ja, also, im Endeffekt
ist ja eigentlich gar keine Not, das mitten in der Luft zu pfeifen. Es geht ja um das Play, wo Burrow rausgescrambled ist und dann quasi für die Schiris im Seiten aus war, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube, dass es einfach darum ging, dass jetzt abpfeifen wollten, damit Burrow keinen späten Hit kassiert.
Ja.
Weil er mehr oder weniger schon in der Luft im Aus war, den Pass wirft und der Defender ist halt in der Nähe. Ich glaube eher, dass das die Intention war, dass du eben nicht so das neue aufsteigende Gesicht der NFL wieder verletzt sehen willst und deshalb lieber abpfeifst, bevor er noch einen späten Hit kassiert. Aber das ist halt Schwachsinn. Also sorry, das ist Schwachsinn. Quarterbacks werden in der NFL so mit Samthandschuhen angefasst. Größtenteils auch zu Recht. Aber wenn es jetzt in die Dimension geht, dann ist es Bullshit.
Ja, dann hast du einmal die Situation, wo sie wirklich mal aus der Pocket draußen sind, wo sie dann auch mal zu Recht irgendwie angefasst werden dürfen, sage ich jetzt mal, dann sollst du das auch bitte dann laufen lassen. Und ich fand, man hat jetzt auch schon doch gesehen, dass er da vielleicht noch werfen will. Also es war jetzt nicht so, dass das so out of nowhere kam. Also er hat ja schon die ganze Zeit mit den Augen nach unten geschaut, wo er das Ding noch unterbringen kann. Also dann wäre es für mich verständlicher gewesen, wenn man das Josh Allen Play abgepfiffen hat, wo er eigentlich auf die gleiche Sideline rausläuft und den Ball wirklich wegwerfen will. Da lässt man es laufen und es ist ein Touchdown, beim anderen pfeift man ab, ist trotzdem ein Touchdown. vielleicht lässt man einfach alles laufen und dann sind alles auch reguläre Touchdowns, ich weiß es nicht. Also war auf jeden Fall echt komisch. Kann ich auch dann zu Recht verstehen, dass man sich darüber ärgert. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Pfiff jetzt so von der Defense-Leistung was verändert hätte. Also ich glaube nicht, dass, wenn der jetzt nicht gepfiffen worden wäre, dass der Verteidiger irgendwie, ist ja keiner stehen geblieben, so richtig.
Ja, stimmt, aber es geht halt ums Prinzip, ne? Du kannst halt nicht ein Play abpfeifen und dann den Touchdown trotzdem geben. Grüße an alle Jacksonville-Fans. Die kriegen wahrscheinlich jetzt AFC-Championship-Flashbacks. Ja, ist halt einfach inkonsequent. Und dann auch das Statement zu bringen, ja, der Ball war schon gefangen. Ja, Bro, der Ball war nicht gefangen. So war er nicht. Dann stell dich halt hin und sag, ja, okay, das war eine Fehlentscheidung, der Schiris hätte so nicht passieren dürfen. Aber das ist Schwachsinn.
Ja, aber das wirst du wahrscheinlich von der NFL in seltensten Fällen hören. Also das ist jetzt nicht ihre große Stärke, dass sie sich hinstellen und sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Da ist man dann doch eher schnell, wenn es darum geht, die Fehler von anderen Leuten mit Suspensions zu bestrafen, vielleicht, weiß nicht, so Goodell mal so 3 Spiele rausnehmen, wäre vielleicht auch mal gar nicht ab und zu gar nicht so verkehrt. Ja, ist schon kontrovers auf jeden Fall, aber ändert auch nichts daran, dass ich denke, dass die Bengals da im Endeffekt verdient gewonnen haben, das Spiel.
Ja, definitiv, die Bengals waren in meinen Augen das ganze Spiel über besser und auch klar besser. Du hast dann einen potenziellen Game-Tying-Drive von Derek Carr, endet in einer Interception. Selbst wenn er nicht intercepted worden wäre, es war fourth down, der Pass war nicht gut, keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Der Receiver, den er angeworfen hat, stand, glaube ich, sogar an der 1-Yard-Line, also es wäre nicht mal ein Touchdown gewesen, wenn der Ball ankommt. Dementsprechend, ja, komisches Play, habe ich so nicht verstanden. Ja.
Ja, war zumindest Spannung drin, aber an sich fand ich das jetzt eigentlich das schwächste Playoff-Spiel, was ich gesehen habe mit dem Spiel deiner Eagles zusammen, die auch nicht wirklich überzeugen konnten. Das war auch nicht gerade so spannend. aber gerade auch im Vergleich zu den anderen, wo wir wirklich sehr, sehr krasse Teams gesehen haben mit Kansas City und mit den Bills, stufe ich jetzt schon die Bengals da na, mindestens mal eine Klasse schlechter ein von den Teams, die jetzt noch dabei sind. Bin aber sehr gespannt, wie die Titans jetzt aus der Bye-Week kommen, um ehrlich zu sein.
Ja, King Henry ist zurück. Das ist natürlich ein maßgeblicher Faktor für deren Spiel. Die Frage ist halt, ist er bei 100%? Und die nächste Frage ist halt, ich habe es mit Victor ja thematisiert in einer anderen Folge, du kommst jetzt aus der Bye-Week. Teams, die Bye-Week hatten, neigen gern dazu, mal den Anfang des Spiels zu verpennen. Und ich bin mir nicht sicher, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir das nicht erlauben kannst, gegen die Bengals, da du halt, wenn Henry fit ist, viel übers Running Game kommst und Running Game braucht halt mal Zeit. Also das Schlimmste, was in Titans passieren kann, ist früh in Rückstand zu geraten. Und das halte ich bei einer Joe Burrow, Jamar Chase Offense gegen Titans, die vielleicht die ersten paar Minuten noch nicht ganz so im Playoff-Modus sind, für nicht sonderlich unwahrscheinlich.
Ja, tatsächlich glaube ich auch, dass das ein sehr offenes Spiel wird. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da nicht vielleicht sogar auf die Bengals tippen würde, wenn man mich festnageln müsste, weil ich kann mir auch nicht erklären tatsächlich, wie überhaupt die Titans in diese Position gekommen sind, dass sie da jetzt eine Bye-Week haben. Also das war für mich von Anfang an sehr, sehr komisch, dass sie da irgendwie oben mit dabei waren. Ich hatte auch fest damit gerechnet, dass sie einbrechen, nachdem Derrick Henry da dann nicht mehr verfügbar war. Aber irgendwie Tannehill halt doch sehr, sehr unterschätzt, was so das Game-Managen angeht, so negativ wie das behaftet ist. Er macht das eigentlich schon gut. Er weiß genau, was er kann. Er weiß genau, was er nicht kann. Er baut dann viel auf Play-Action auf und die Würfe, die er dann nimmt, die kommen dann auch meistens zielsicher an. Deswegen, das Run-Game lief auch ohne Henry natürlich nicht auf dem Niveau, aber doch relativ solide mit Foreman und mit McNichols, die dann da übernommen haben. Deswegen, die Titans sind für mich eine absolute Wundertüte. Also keine Ahnung, was dabei rauskommt. Das kann eine dominante Performance werden. Es kann in der Katastrophe enden. Wahrscheinlich wird es irgendwo zwischendrin rauskommen, dass wir im Endeffekt ein spannendes Spiel sehen werden.
Ich glaube, das wird einfach ein Spiel, ich glaube, ich habe es bei 49ers Packers auch gesagt, wo so, ja, counterintuitive das auch klingen mag, das erste Viertel wahrscheinlich einfach entscheidend sein wird. Weil wenn die Titans in Führung gehen oder in Gleichstand halten, dann werden die auf kurz oder lang, da bin ich mir ziemlich sicher, mit Derrick Henry und Foreman zusammen die Bengals Defense überlaufen. Und einfach, wenn sie eine Führung haben, so viel Zeit von der Uhr nehmen, dass du als Joe Burrow so einen extremen Druck in deinem zweiten Playoff-Spiel hast, dass es kritisch wird, wenn die Bengals im ersten Viertel loslegen wie die Feuerwehr und mit 14 Punkten führen, dann bin ich mir sehr sicher, dass die Bengals das nicht mehr aus der Hand geben. Das heißt, im Endeffekt ist das erste Viertel in meinen Augen eigentlich so, ja, der Gamechanger.
Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich bin auch mal gespannt, wie ja, die Titans Defense gegen die doch relativ löchrige Offensive Line von den Bengals performen wird. Also man hat mit Laundrie jemanden, der 12 Sacks die Saison hatte, Simmons 8,5. Ich glaube, das war das Duo, wenn mich nicht alles täuscht, mit den meisten Quarterback-Pressures in diesem Jahr, was die Pass-Rusher angeht. Und die Bengals auf der anderen Seite haben, glaube ich, 51 Sacks zugelassen, nachdem sie sich jetzt im Nachhinein, muss man wirklich sagen, zu Recht für Chase entschieden haben, weil diese Connection zu Burrow einfach sowas Intuitives ist, was du wirklich irgendwie nicht antrainieren kannst. Das ist einfach über Jahre gewachsen da im College, dass sie das so in die NFL übertragen können, echt verrückt. Deswegen war das schon der richtige Move, hat auch die Franchise vorangebracht. Nichtsdestotrotz sind die Löcher, die in der O-Line da waren, halt immer noch da. Weswegen Burrow halt eben 51 Mal gesackt wurde. Jetzt spielst du gegen ein Top-Pass-Rusher-Duo. Ich bin sehr gespannt, ob die Line da einigermaßen hält, weil wenn sie ihm ein bisschen Zeit geben, findet er auch seine Waffen und gerade diese Bengals-Offense ist wirklich absolut underrated. Also Higgins hat auch wieder eine krasse Saison gespielt in seinem zweiten Jahr, die 1000 Yards geknackt. Chase ja sowieso jeden Rekord gebrochen, den es da irgendwie für Rookies gab. Sie haben einen ordentlichen Tight End. Sie haben mit Tyler Boyd, der letzte Woche dann den Touchdown gefangen hat, auch einen dritten guten Receiver. Also was die Offense angeht, mit Ausnahme von der Line, wirklich, was die Skill-Positions angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Sicher noch underrated. Drei, vier gute Leute, die die Bälle fangen können. Mixon spielt eine super Saison auf Running Back. Ja.
Ja, es ist das halt auch, was du angesprochen hast. Ne? Wenn Joe Burrow die Zeit hat, dann findet er Ja'Marr Chase. Die Sache ist halt, Joe Burrow braucht die Zeit auch. Es ist nicht, dass du sagst, du hast einen starken Pass-Rush gegen ein Team wie die Buccaneers, die halt mit Tom Brady. Tom Brady ist ein Meister im Kurzpassspiel. So. Der braucht halt keine Sekunde. Wenn es sein muss, dann ist der Ball weg. Und darauf ist die Bengals Offense halt nicht ausgelegt. Und da tut der Pass Rush halt dann extra weh, weil Ja'Marr Chase einfach nicht kein Cooper Kupp ist, dem du einen Ball zum Beispiel kurz zuwirfst und der rennt für 30, 40 Yards. Kann er sein. Passiert ab und zu auch. Aber nicht in dem Ausmaß und die ganze Offense ist halt nicht darauf ausgelegt. Das heißt, im Endeffekt wird Joe Burrow einfach seine Zeit in der Pocket brauchen, um die Bälle zu seinen Receivern zu bringen. Und kann dieses Pass-Rush-Duo, das du angesprochen hast, auf jeden Fall eine entscheidende Rolle spielen.
Ja, gerade wenn man sich die Yards per Catch anschaut, sieht man, dass Chase 18 Yards per Catch gemacht hat, Higgins fast 15, Boyd ist dann so ein bisschen der Checkdown-Mann mit 12, aber das sind dann doch eher die Plays, die schon ein bisschen tiefer gehen, was die Routen angeht. Und da, du hast gesagt, wenn die Zeit nicht da ist, könnte das schwierig werden. Kann man vielleicht so ein bisschen umgehen, indem man Mixon mehr den Ball gibt, der das dieses Jahr gut gemacht hat. Ist ja auch für über 1200 Yards gerusht. Und was sie jetzt beim letzten Spiel so ein bisschen gemacht haben, weiß nicht, ob das jetzt für die Playoffs was ist, was sie wieder versuchen werden, dass sie Chase auch mal den Ball so gegeben haben. Also so end-around, ihm den Ball in die Hand geben, weil er eben auch sehr wendig unterwegs ist. Hat ja auch einen Touchdown gemacht gegen die Chiefs, wo er die komplette Defense vernascht hat. Und das könnte so ein bisschen das Mittel sein, wenn der Pass Rush zu stark ist, dass man den Ball einfach schnell rausbringt. Sei es irgendwie einen kurzen Pass auf den Running Back, sei es Chase, den Ball über einen Endaround, vielleicht über irgendeine Wildcat-Formation direkt in die Hand zu geben. Damit kann man das vielleicht so ein bisschen umgehen und das sollten sie vielleicht versuchen, sollte der Druck am Anfang zu groß sein.
Ich muss was ich gesagt habe, zum Teil zurückziehen. Also Ja'Marr Chase ist schon auch effektiv mit Yards after the catch, ne? Also nicht falsch verstehen, ich meine, er hat 675 Yards after the catch. Aber es ist halt kein Spieler, du wirfst ihn auf 2 Yards an und dann läuft er für 15, was ich vorhin gemeint habe. Das ist er einfach nicht. Er ist effektiv, wenn er den Ball mal im Open Field bekommt, definitiv, aber er ist nicht so. Auch wenn die Zahlen was anderes andeuten, der Yards after the catch Receiver, der dir direkt einfällt.
Ja, wobei ich sagen muss, dass mir die End-Rounds letzte Woche ganz gut gefallen haben. Ich glaube, er hat 2 oder 3 Rushes gehabt. Vielleicht könnte man das dann doch noch weiter ausbauen, dass man ihm schnell den Ball in die Hand gibt.
Mal abfahren. Im Endeffekt, er ist der explosivste Spieler in der Offense und er ist auch der wichtigste Spieler in der Offense nach Joe Burrow, logischerweise. Aber ich meine, was der letzte Woche, 9 Receptions, 116 Yards, in deinem ersten Playoff-Spiel, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, auf jeden Fall. Es waren 3 Versuche für 23 Yards, 7,7 Average, was Rushing von Chase angeht. Also jetzt sicher nicht verkehrt, gerade weil Mixon ein bisschen gestruggelt hat mit nur 2,8 Yards per Carry. Ja, muss man mal vielleicht zwischendrin immer mal wieder einstreuen, so als Überraschungsfaktor, aber ja, vielleicht hält ja die Line zur Abwechslung.
Ja, vielleicht hält die Line. Jetzt ist nur noch die Frage, mit wem gehst du in dem Spiel?
Ich glaube, die Bengals machen es tatsächlich. Ich glaube, das tut den Titans nicht gut, dass sie eine Bye-Week hatten und dass Derrick Henry vielleicht, also der muss Rost haben. Der kann nicht nach einer Verletzung zurückkommen und einfach wieder Derrick Henry sein. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und
Nach der Aussage rusht er jetzt 150 Yards, pass auf.
Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht mal, ob 150 Yards ausreichen. Also du wirst sie nicht über das ganze Spiel stoppen können. Die Sache ist nur, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass das Ding mit 14-0 ins erste Viertel geht. Und dann, ist es einfach zu viel für die Titans hinterherzukommen. Ist so ein bisschen das Problem, was die Ravens immer in den Playoffs haben, dass sie ihr ganzes Spiel eigentlich darauf aufgebaut ist, eine Führung zu haben und das Ding zu verwalten. Und dass dann auf einmal Lamar Jackson anfangen musste, immer zu schmeißen, weil es dann eben nicht so geklappt hat, dass man das Spiel von vorne spielen kann. Und ab da ging dann immer alles den Bach runter. Und so ein bisschen sehe ich auch die Gefahr, dass das den Titans passieren könnte. Deswegen.
Ja. Sehe ich ähnlich. Ich gehe auch mit den Bengals. An meinem Kopf sind die Titans einfach irgendwie so ein bisschen ein Rhythmusteam. Du hast eben nicht diesen krassen Playmaking-QB, dass du sagst, mein Gott, jetzt hat er halt mal eine Woche lang nicht gespielt, was auch immer. Bei dem weiß ich, den stelle ich rein, der wirft einfach seine Bomben und das passt. Das hast du nicht. Du hast einen Game Manager, aber du brauchst halt Rhythmus. Jetzt hast du Derrick Henry wieder drin. Das wird in der Offense einiges verändern. Jetzt hast du eine Bye-Week gehabt. Ich weiß nicht, ob dieser Rhythmus noch so da ist. Und dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass die Bengals früh in Führung gehen. Und dann tritt eben genau das ein. Eigentlich der Ravens-Effekt, wie du es vorhin gesagt hast. Und dann wird das sauschwer. Also im Endeffekt, ich glaube, dass dann doch überraschend wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was die meisten Leute tippen, die Bengals weiterkommen. Und wir ein Conference-Championship-Game zwischen den Bills und den Bengals haben werden.
Ja, was dann auch wieder einen relativ klaren Favoriten hat. Was jetzt noch so ein bisschen mich ermutigt, sage ich jetzt mal, ist, dass die Bengals, obwohl sie jetzt 51-6 in der Regular Season zugelassen haben, es geschafft haben, gegen die Raiders das Ganze bei 2 zu halten und selber dreimal den Quarterback zu Boden zu bringen. Also man hat selber einen ganz guten Pass-Rush, gerade mit Hendrickson, der spielt da wirklich eine super Saison. War ja auch eher ein risky Signing in der Offseason, nachdem er nur ein Jahr geliefert hat, aber der konnte das jetzt wirklich voll bestätigen. Und die Raiders haben ja mit Max Crosby jemanden, der die meisten Pressures von allen Spielern in dieser Saison auf die Platte gebracht haben. Und er hat quasi dann einen Sack gemacht und noch einen weiteren Sack haben sie zugelassen in dem Spiel. Aber wenn Burrow da auch gegen jetzt in dem nächsten Spiel gegen den guten Pass Rush von den Titans mit 2 Sacks im Endeffekt rausgeht, dann ist das einfach zu wenig, als dass man ihn stoppen kann. Also wenn die Line irgendwie einigermaßen hält, dann ist er gerade so auf so einer Hotstreak unterwegs, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Titans ihn stoppen können.
Ja, gebe ich dir definitiv recht. Dann sind wir uns tatsächlich bei beiden Spielen einig. Interessant. Kommt auch nicht so oft vor, dass wir einer Meinung sind, wenn es um die spannenderen Partien geht.
Ja, vor allem haben wir ja auch zweimal dann sozusagen den Außenseiter als unseren Tipp. Wahrscheinlich wird der Erfahrung nach einer der zwei Favoriten das dann doch irgendwie machen. Aber ich denke schon, dass die Chance groß ist, dass wir einen Upset erleben werden. Und ich glaube sogar, dass die Chance bei dem Bengals-Spiel wegen dieser Beiweg, wegen dieser Art und Weise, wie die Titans Football spielen, doch größer ist als in dem anderen Game. Weil Kansas City ist halt auch immer noch ein brutals gutes Team. Also das werden zwei sehr, sehr gute Spiele. Wobei natürlich Kansas City gegen die Bills ganz, ganz zu Recht da diesen Spotlight mit Monday Night bekommen hat.
Das wird ein absolutes Feuerwerk, denke ich. Dementsprechend freue ich mich so dermaßen auf dieses Spiel. Ich habe nichts mehr zu sagen zu den Spielen. Dennis schüttelt auch den Kopf. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit demselben Format zu den beiden Championship Games dann. Und ja. Bis dahin.
Die Episode heißt dann, wieso wir alle AFC-Spiele falsch getippt haben.
Ja, mal gucken. Mal gucken, Nein. Wie viel von meinen vier Divisional-Spielen ich jetzt im Endeffekt richtig getippt habe.
Ja, wir bleiben dran. Mal gucken, wie die Spiele dann werden. Spannend wird es auf jeden Fall. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.